Deutschlandfunk. Der Tag.
Aus Coesfeld wissen wir, dass dieser Schlachthof mit Sicherheit die Hygienestandards, die in der jetzigen Zeit notwendig sind, nicht ernst genug genommen hat.
Das war Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU gestern bei uns im Programm.
Ich habe kein großes Vertrauen in die Arbeitsbedingungen unserer Schlachtindustrie und ich hoffe auch, dass der Gesetzgeber daraus auch Konsequenzen zieht. Wir brauchen andere Gesetze für die Fleischindustrie, was den Arbeitsschutz letzten Endes angeht.
Tja, da fragt man sich allerdings, warum der Gesetzgeber denn nicht schon längst tätig geworden ist. Reden wir also in diesem Podcast gleich über die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie und darüber, warum sich wahrscheinlich auch nach der Corona-Krise nichts daran ändern wird. Und wir reden noch einmal über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur EZB. Unser Brüssel-Korrespondent Peter Kapern erklärt uns dann nochmal, warum er das Urteil in gleich mehrerer Hinsicht so problematisch findet. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Dienstag, den 12.05.2020. Ich bin Philipp May. Hi. Für diese Geschichte würde ich gerne in Singapur starten. Warum Singapur? Weil Singapur am Anfang der Pandemie als der Goldstandard der Corona-Bekämpfung galt. Massives Testen, massiver Technikeinsatz bei der Nachverfolgung, rigorose Quarantäneregeln. So hielten die Behörden dort das Virus lange unter Kontrolle. Und dann gab es doch trotz all dieser Maßnahmen einen massiven Ausbruch und mittlerweile liegt dieses kleine Singapur bei den aktiven Fällen mit über 20.000 vor Deutschland in der Statistik. Was ist passiert? Das wohlhabende, das reiche Singapur hält seinen Lebensstandard hoch mit Hilfe von einer Fülle Billiglohnkräften. Wanderarbeiter aus dem Ausland. Und dort in diesen beengten Wohnquartieren dieser Wanderarbeiter wurde Covid-19 eingeschleppt. Und dann ging's rund. Da nützten dann auch all die schönen Quarantäne- und Überwachungsregeln nichts mehr. Das Virus ist überall. So, das behalten wir im Kopf und kehren damit zurück zu unserer Geschichte nach Deutschland. Mein Kollege Manni Götzke ist jetzt mit mir verbunden. Hallo Manni.
Hallo, grüß dich.
Du hast als Reporter einen großen Vorteil. Du sprichst Rumänisch, richtig?
So ist es, ganz genau. Ich spreche Rumänisch.
Und du warst mit deinen Rumänischkenntnissen bei Westfleisch im Landkreis Coesfeld. Was ist das für ein Betrieb?
Westfleisch ist ein Schlachtbetrieb, ein sehr großer Schlachtbetrieb, gehört zu den größten in Deutschland. Da werden Schweine zerlegt und das Besondere an diesem Betrieb ist, er arbeitet mit Werkverträgen. Das heißt, er sourced halt Arbeitskräfte aus, indem er halt Werkverträge vergibt. Er sagt dann, das Unternehmen sagt dann, ich würde gerne einen Auftrag ausschreiben über 100.000 Schweine, die zerlegt werden müssen und das vergibt er an Subunternehmen und diese Subunternehmen, die beschäftigen wiederum rumänische Arbeiter und mit denen habe ich gesprochen.
Und wie geht der Subunternehmer vor? Der beschäftigt die Arbeiter, der fragt die an in Rumänien und heuert die an.
Genau, so kann man sich das vorstellen. Also zum Teil über Agenturen, zum Teil auch über Mund-zu-Mund-Propaganda spricht sich das in den Ortschaften in Rumänien rum. Dann werden die angeheuert und beschäftigt und arbeiten dann ausschließlich für Westfleisch in diesem Fall. Also das ist ein Subunternehmer, der 300 rumänische Arbeiter beschäftigt in diesem Fall und die arbeiten alle dort. Und einige von denen sind jetzt tatsächlich mit Corona infiziert.
Okay, kommen wir dann erstmal zu den Arbeitsbedingungen. Was verdienen die?
Die kriegen den gesetzlichen Mindestlohn. So, das ist das Mindeste, was man ja in Deutschland zahlen muss. Das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, was bleibt dann tatsächlich übrig? Also es gibt da verschiedene Faktoren, um diesen Mindestlohn, sagen wir mal, zu senken. Also die Arbeiter, mit denen ich sprach, der eine hatte erzählt, er würde 1.200, 1.300 Euro brutto pro Monat verdienen. Das wäre, wenn man Mindestlohn bekommt und mehr bekommen die Menschen nicht, eine 40-Stunden-Woche, dann liegt man bei 1.200, 1.300 Euro brutto. Tatsächlich ist es aber so, dass viele von ihnen 60 Stunden arbeiten, 10 bis 12 Stunden, 6 Tage die Woche, nur sonntags hat man frei. Das heißt, nicht alle Überstunden werden immer wirklich bezahlt und am Ende bekommt man dann einen sehr viel geringeren Lohn raus als den Mindestlohn. Das ist die eine Geschichte, um den Mindestlohn zu senken. Dann gibt es auch ein paar andere Geschichten. Also die Arbeiter müssen zum Beispiel für die Fahrt zum Unternehmen bezahlen. 5 Euro pro Woche klingt jetzt vielleicht nicht so viel, aber wenn man nur den Mindestlohn bekommt, ist das schon eine hohe Summe. Und dann wird ihnen vom Lohn noch abgezogen die Wohnkosten für die Unterkunft. Und darauf kommen wir sicher gleich nochmal zu sprechen, weil das ist hier auch der wichtigste Punkt, wenn wir über Corona-Infektionen im Landkreis Coesfeld sprechen.
Du sagst es, Die Unterkunft ist ganz entscheidend für die Corona-Infektion, weil diese Wanderarbeiter, die rumänischen Arbeiter, die wohnen in Sammelunterkünften. Was bezahlen die für diese Sammelunterkünfte?
So, die bezahlen, jeder Arbeiter bezahlt 220 Euro. Nicht für ein einzelnes Zimmer. Zum Teil sind die zu zweit, zum Teil auch zu dritt in einem Zimmer untergebracht. Und jeder einzelne 220 Euro. So, Sammelunterkünfte, ich habe mir zwei von außen, eine von innen auch so ein bisschen anschauen können. Das sind Häuser, die dringend sanierungs- oder renovierungsbedürftig sind. Ich kann mir vorstellen, dass der Subunternehmer, die anmietet für einen geringen Preis, zum Teil denke ich auch, dass er sie für einen geringen Preis gekauft hat. Und dann sind da in einem Haus, das ist so ein Mehrfamilienhaus, 2 bis 3 Etagen, hat er dann da vielleicht 10, 15, 20 Leute untergebracht, jeder zahlt 220 Euro. Das wird denen vom Lohn abgezogen und der Subunternehmer macht dann ein gutes Nebengeschäft mit. Das sind keine, das, man muss sich das wirklich vorstellen. Ich bin da reingegangen, zum Teil war Schimmel an den Wänden, zum Teil waren die Tapete abgerissen, da standen alte Kühlschränke rum. Da gab es eine ganz kleine Küche, wo dann 10 Leute halt irgendwie kochen sollen. Die können sich da nicht aus dem Weg gehen, weil natürlich alle irgendwie gleichzeitig frei haben. Alle müssen was essen. Zum Teil leben sie halt zu zweit oder zu dritt in einem Zimmer. Das heißt, Infektionsschutz, um auf die Corona-Situation zu sprechen zu kommen, ist sehr, sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich, in solchen Unterkünften zu leisten.
Das klingt nach totaler Abzocke erstmal.
Ja, das würde ich ganz klar so bezeichnen. Das ist Abzocke, das ist nichts anderes.
Und das heißt auch, ich kann mich jetzt daran erinnern, als vor 10 Jahren die Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar vergeben wurde, da ich unter anderem auch bin nach Katar gefahren, um mir diese Sammelunterkünfte dort, der Arbeitssklaven dort anzugucken und diese prekären Zustände. Ich hätte gar nicht so weit fahren müssen. Ich hätte auch nach Coesfeld fahren können im Prinzip.
Ich weiß nicht, ob man es mit Katar vergleichen kann. Also so schlimm ist es vielleicht nicht. Das wäre, glaube ich, zu hart. Aber tatsächlich hat eine Arbeiterin, mit der ich gestern gesprochen habe, auch länger gesprochen habe, die hat gesagt, dass was ich hier erlebe bei dem Unternehmen Westfleisch ist Sklaverei und nichts anderes. Also die hat mir gesagt, ich hätte mir in Rumänien nie zu träumen gewagt, dass es solche Zustände, solche Arbeitsverhältnisse, dass sie in Deutschland, einem reichen Land, möglich wären. Also sie ist im Januar nach Deutschland gekommen. Sie hat gedacht, ich kann hier hart arbeiten, das ist völlig klar, aber ich kann hier gutes Geld verdienen, ich kann was nach Hause schicken, ich kann für meine Kinder was ansparen, damit die ein besseres Leben haben, damit ich deren Universität bezahlen kann. Sie hat im ersten Monat 0 Euro rausgehabt, weil sie im ersten Monat die komplette Arbeitsbekleidung zahlen musste. Schuhe, Arbeitsbekleidung, Mundschutz, Handschuhe etc. pp. Am Ende des ersten Monats hatte sie 0 Euro raus. Und in den nächsten Monaten war da ein bisschen mehr übrig, weil du die Schuhe natürlich nur einmal bezahlen musst. Aber man muss trotzdem jeden Monat 35 Euro für die Arbeitshandschuhe oder Dinge halt, die man bei der Schlachterei braucht, selber als Arbeiter bezahlen. Und sie sagte, das ist Sklaverei, nichts anderes. Also sie würde halt 12 Stunden pro Tag arbeiten, wäre völlig fertig, das ist eine Arbeit, die käme kaum dazu, sich was zu essen zu machen. Wenn sie nach Hause käme, würde sie einfach nur noch schlafen. Die arbeiten in einem 24 Stunden, läuft da das Fließband, das Schlachtband. Die werden zum Teil um 3 Uhr morgens rausgeklingelt, arbeiten bis 1 Uhr, zum Teil bis 2 Uhr am Mittag. Also es sind wirklich ganz, ganz harte Schichten und sie wäre da am Ende ihrer Kräfte jeden Tag. Hätte sich auch mehrfach, jetzt bevor Corona überhaupt ein Thema war, wäre sie krank gewesen, weil es sehr kalt ist in diesem Betrieb. Es ist ein Schlachtereibetrieb, weil es zieht, weil an alle möglichen Arbeitsschutzbedingungen, so sagt sie, darauf nicht geachtet würde. Und sie meinte, wie gesagt, sie hätte sich das nie vorstellen können, dass in einem reichen Land wie Deutschland sowas möglich ist. Sie hat mir auch gesagt, sie würde, wenn die Quarantänezeit vorbei ist, sofort wieder nach Rumänien fahren. Da würde sie zwar ein bisschen weniger verdienen, aber nicht unter diesen Verhältnissen arbeiten müssen.
Spricht sich das in Rumänien gar nicht rum, dass die Arbeitsbedingungen so schlecht sind, dass das doch nicht das Paradies ist, das Arbeitsparadies, von dem sich alle das erhofft haben?
Also sie hatte das eben nicht gewusst, andere wissen schon, aber man muss auch bedenken, dass in manchen Teilen Rumäniens die Armut auch sehr, sehr groß ist und das wird hier natürlich ausgenutzt. Also es gibt im Nordosten Rumäniens Bezirke, wo die Leute halt von 200-300 Euro im Monat leben müssen, das irgendwie kaum können und dann sind selbst solche Sklaven, ja, Sklaverei ist zu hoch gegriffen, aber so üble Arbeitsbedingungen wie in Deutschland dann, ja, fast gut, wenn man halt irgendwie davon überleben kann. Also das sind sehr, sehr arme Gebiete und aus denen kommen auch viele Arbeiter dort. Sie selber kam aus dem Nordwesten Rumäniens, das ist eine etwas wohlhabendere Gegend und sie sagt, Da könnte sie besseres Geld verdienen. Also am Ende hätte sie womöglich sogar mehr Geld raus als das, was sie bei Westfleisch oder bei dem Subunternehmer Daniel Cox ist, das in diesem Fall verdienen würde.
Okay, dann kommen wir auf das Virus zu sprechen. Das wurde eingeschleppt in diese Sammelunterkunft. Und jetzt ist es überall?
Naja, es ist auf jeden Fall ist es so, dass 250 Mitarbeiter von Westfleisch Stand heute positiv getestet sind. Es stehen noch 300 Tests aus. Und einige der Arbeiter, die bei diesem Subunternehmer beschäftigt sind, die sind halt ganz klar positiv getestet. Also das sind mehrere Sammelunterkünfte. Ein Haus steht, und die stehen jetzt alle unter Quarantäne. So, die Leute leben ohnehin schon auf beengten Raum dort. Man muss sich jetzt mal vorstellen, wie das ist, wenn du halt in so einer Sammelunterkunft bist, musst du dir ein Zimmer womöglich mit einer weiteren Person teilen. Das ist zum Teil immer noch so, haben mir gestern auch Arbeiter bestätigt, dass sie nicht, auch nach dieser Corona-Quarantäne-Situation, nicht ein Einzelzimmer haben. Also manche sagen, ja, jetzt haben wir ein Einzelzimmer. Andere sagen, nee, wir sind immer noch zu zweit untergebracht. Sie sind jetzt 24 Stunden da. Also ich habe mit Leuten gestern gesprochen, da gab es einen Innenhof. Der Ausgang zur Straße war mit einem Bauzaun verrammelt und die Leute kommen da nicht raus. Die standen halt da, gegenüber stand so ein Sicherheitsmann von Westfleisch oder von einem Subunternehmer und hat die beäugt und die meinten, ja, wir kommen uns hier vor wie die Affen im Käfig, wir kommen uns vor wie im Zoo. Was guckt der uns an? Wir kommen hier nicht raus, wir wissen gar nicht, wie wir hier überleben sollen. Also zum Teil ist es auch so, ich habe natürlich auch gefragt, woher bekommt ihr denn jetzt, wie werdet ihr jetzt mit Nahrungsmitteln versorgt? Ihr könnt nicht in den Supermarkt gehen. Hat er gesagt, ja, die Leute, die Geld haben, die werden versorgt. Wer kein Geld hat, dem werden auch keine Lebensmittel gebracht. Das sind so die Verhältnisse aus Sicht der Arbeiter. Also ich habe noch nicht mit dem Sumpfunternehmer sprechen können. Die Antwort von Westfleisch steht auch noch aus. Den habe ich heute Morgen eine Mail geschickt mit den Fragen zum Thema. Also ich stelle hier nur die Sicht der Arbeiter dar. Das muss man auch nochmal klarstellen. Aber die sagen ganz klar, wer kein Geld hat, der kriegt auch keine Lebensmittel. Das ist schon ganz schön hart. Das im Jahr 2020 in Deutschland.
Und die Corona positiv getestet worden sind, sind die dann auch noch in der Sammelunterkunft oder sind die auch noch mal getrennt isoliert?
Die sind in einer der Unterkünfte. Also das sind halt in dem einen, also es gibt mehrere Dörfer, da stehen halt diese etwas heruntergekommenen Häuser, sag ich mal. Das sind halt mehr Familienhäuser, wo jedes Zimmer halt mit ein oder zwei Personen besetzt sind. Und in der einen Unterkunft sind auch positiv Getestete in Quarantäne. Es gab jetzt auch die Forderung, dass die in Hotels, in leerstehenden Hotels untergebracht werden. Das ist bis heute zumindest nicht der Fall. Also die sind immer noch in diesen Sammelunterkünften untergebracht. Ja.
Jetzt kann man ja wenig Positives an der Corona-Pandemie finden, also nichts Positives eigentlich. Möglicherweise dann doch zumindest das eine. Könnte jetzt die Tatsache, dass dort in so einer Sammelunterkunft so ein Ausbruch jetzt stattfindet, und wir haben ja das nicht nur bei Westfleisch, sondern es sind ja mehrere Schlachtereibetriebe, dass das ein Schlaglicht auf die Verhältnisse, auf Arbeitsverhältnisse wirft, wie sie in Deutschland immer noch stattfinden.
Ja, das kann man zumindest hoffen, dass das passiert, dass das jetzt mal wieder etwas stärker darauf geschaut wird, auch mehr berichtet wird und auch die breite Öffentlichkeit davon erfährt, wie Leute hier in Deutschland arbeiten. Nur ich fürchte, dass sich daran nichts ändern wird. Wir hatten vor 5 Jahren, als der Mindestlohn in Deutschland eingeführt wurde, eine ähnliche Situation. Da wurde dann auch geschaut auf die Schlachtereien, auf die Fleischindustrie, auch auf die Landwirtschaft. Da hat man auch festgestellt, ich habe damals auch recherchiert, dass die rumänischen, bulgarischen Arbeiter den Mindestlohn eben nicht bekommen haben, dass genau mit den gleichen Tricks gearbeitet wurde, wie die ich gerade beschrieben habe. Da wurde halt auch relativ viel darüber berichtet. Ja, Mindestlohn wird hier nicht wirklich ausgezahlt, da wird getrickst und mit allen möglichen Mitteln. Da hat sich auch nichts geändert und ich fürchte, dass sich auch daran jetzt auch wieder nichts ändern wird, weil einfach zu viele sehr große Unternehmen damit gutes Geld machen. Also man muss sich ja vorstellen, dass diese Unternehmen, diese Fleischereiindustrie, dass die so billig produziert, dass die ihr Fleisch halt international auch nach Osteuropa, nach Russland vermarktet, weil es so billig ist. Mehrere Unternehmen, das hat mir gestern noch eine Grünen-Politikerin aus Coesfeld erzählt, in anderen europäischen Ländern sind pleite gegangen oder können halt einfach zu diesem Preis nicht produzieren, wie es Westfleisch und andere Fleischunternehmen hier in Deutschland machen, weil sie eben mit diesen Methoden arbeiten. Und da steckt einfach relativ viel Geld hinter und ich fürchte, dass sich daran nichts ändern wird.
Manfred, vielen Dank.
Gerne.
So, ein kleiner Nachtrag noch. Ab übermorgen kann man dann auch die Reportage von Manni Götzke über die Verhältnisse und den Corona-Ausbruch bei Westfleisch hören. Dann hoffentlich auch mit den Stimmen der Gegenseite. Vor einer Woche, letzten Dienstag, hat das Bundesverfassungsgericht ein, sagen wir mal, umstrittenes Urteil gefällt. Es ging um ein älteres Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank. Das sei zumindest ohne weitere ausführende Begründung der EZB verfassungswidrig, urteilte Karlsruhe. Über die Konsequenzen für die EZB und die Geldpolitik in Europa haben wir vor einer Woche schon mal gesprochen, aber mittlerweile ist das längst zu einem Nebenkriegsschauplatz geworden. Der Großkonflikt ist nämlich ein anderer, denn mit ihrem Urteil haben sich die Karlsruher Richter über den Europäischen Gerichtshof hinweggesetzt, den sie zuvor um Rat gefragt hatten und der das Anleihekaufprogramm der EZB durchgewinkt hat. Und jetzt steht die EU vor einem großen Dilemma. Peter Kapern ist unser Korrespondent in Brüssel, arbeitet gerade das Drama auf. Hallo Peter.
Hallo Philipp.
Fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Steht der Europäische Gerichtshof über dem Bundesverfassungsgericht als höchster deutscher gerichtlicher Instanz?
Also wie sich das für eine rechtliche Frage gehört, hängt die Antwort auf diese Frage davon ab, wen du fragst. Wir schauen uns das Europarecht an. Dort hat es 1964 ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegeben. Da ging es um den Aufbau des Binnenmarkts. Und in diesem Urteil hat der EuGH gesagt, der Binnenmarkt ist nichts anderes als eine Gemeinschaft, die auf einer Rechtsgrundlage gebildet wird. Und damit dieser Binnenmarkt tatsächlich als grenzüberschreitender Binnenmarkt funktioniert, müssen sich alle an dieses Recht halten. Und deswegen muss das Europarecht über dem nationalen Recht stehen. Denn ohne ein Gemeinschaftsrecht kann eine Rechtsgemeinschaft nicht wirklich gut funktionieren. So, und dieses Urteil von 64 ist über eine Erklärung zum EU-Vertrag Bestandteil des Primärrechts geworden. Also lautet die eine Antwort auf deine Frage, ja, Europarecht steht über dem nationalen Recht. Jetzt kommen wir aber auf die Europäische Union, schauen uns die an und stellen fest, die Europäische Union ist ja kein Staat. Sie ist auch kein Staatenbund. Sie ist was dazwischen, was ganz Eigenes. Experten sagen, eine Konstruktion sui generis, aus sich selbst darauf, was völlig Eigenes, ohne Beispiel, ohne Vorgänger. Und alles, was die Europäische Union darf und soll, das ist ihr zugewiesen worden an Kompetenzen der beteiligten Mitgliedstaaten. Und daraus wird dann wiederum gefolgert von der anderen Rechtsschule, dass die Mitgliedstaaten das Recht haben müssen, aufzupassen, dass diese Europäische Union, der sie ja die Kompetenzen zugewiesen haben, diese Kompetenzen nicht überschreitet. Dieses Letztentscheidungsrecht beanspruchen nach dieser Rechtsschule, also die Mitgliedstaaten für sich. So, jetzt sag du mir, wer hat das letzte Wort in Sachen Europarecht?
Schwierig zu sagen, aber ich würde jetzt erstmal sagen, so nach dem, was du erzählt hast, wenn es um den Binnenmarkt geht, ich meine, der Euro ist ja nun wirklich ein integraler Bestandteil und damit natürlich auch die Europäische Zentralbank des Binnenmarktes. Wenn jetzt alle Mitgliedstaaten vereinbart haben, sie halten sich an gemeinsames europäisches Recht in diesem Punkt, dann müsste ja in diesem Punkt eigentlich das Wort des Europäischen Gerichtshofes eindeutig gelten.
Naja, der Binnenmarkt geht natürlich noch weit über den Euro hinaus. An der Euro, an der Währungsgemeinschaft sind ja nur 19 Länder beteiligt. Am Binnenmarkt sind 27 Länder beteiligt. Also das ist gar nicht deckungsgleich. In der Tat, es gilt eigentlich die Regel, wenn man sich dazu verabredet, bestimmte Dinge gemeinsam zu machen, dann muss man sich auch an die Rechtsgrundlage halten, die dafür gilt. Aber wie gesagt, es gibt da die andere Rechtsschule, die sagt, aber diese Kompetenzen sind zugewiesen worden von den Mitgliedstaaten.
Okay.
Also, ich glaube, diese Dinge muss man einfach getrennt halten. Es gibt nicht ein Dilemma, wie du eben in deiner Einleitung sagtest. In Wahrheit gibt es zwei Dilemmata. Das eine bezieht sich auf diese Frage, über die wir bisher gesprochen haben. Und da ist sozusagen die ganze EZB-Frage nur ein Aufhänger gewesen, an dem jetzt dieser Streit förmlich explodiert ist. Der hatte sich ja in den letzten Jahren schon angebahnt über viele Urteile des Bundesverfassungsgerichts. Und jetzt ist das die Frage explodiert. Sie ist von Karlsruhe entschieden worden und jetzt brennt der Busch lichterloh. Wer also hat die letzte Kompetenz, Europarecht auszulegen? Wem muss gefolgt werden in Rechtsfragen, die die EU betreffen? Und das andere Feld, EZB, das ist ebenfalls ein Dilemma, weil von der EZB in diesem Urteil etwas verlangt wird, nämlich eine Folgenabschätzung für ihre Ankaufprogramme von Staatsanleihen. Was wird damit eigentlich im wirtschaftspolitischen Feld ausgelöst, wenn die Zinsen sinken, wenn Sparer kein Geld mehr kriegen? Auf der anderen Seite gibt es viele Arbeitnehmer überall in Europa, die froh sein können, dass die Zentralbank das in den letzten Jahren gemacht hat, weil das ihre Jobs gesichert hat. Das soll gegeneinander abgehoben werden. Allerdings steht im EU-Vertrag auch drin, dass die EZB unabhängig ist. Und deswegen darf eigentlich niemand zur EZB hingehen und sagen, so, jetzt leg uns mal diese Folgenabschätzung vor. Das ist schlichtweg nicht rechtskonform. Also wie kriegt man das jetzt unter einen Hut, das Verlangen Karlsruhes nach dieser Folgenabschätzung, wobei dann niemand zur EZB hingehen darf und dies verlangen darf? Ich weiß da auch noch keine rechte Lösung für, aber es wird um Lösungen schwer gerungen in Berlin und in Brüssel.
Was wir allerdings sagen können nach deinen Ausführungen ist klar, dass wenn eben genau dieser Fall passiert, dass eben ein Staat bzw. ein Gericht eines souveränen Mitgliedstaats eben die Weisung des EuGHs, einer übergeordneten europäischen Gerichtsbarkeit, nicht akzeptiert, dann erst kommt es zu dieser Dilemma-Situation, wenn sich im Prinzip alle darauf verständigen, okay, wir anerkennen, in diesem Punkt hat Luxemburg das letzte Wort, dann wäre doch eigentlich dieses Dilemma gar nicht vorhanden. Oder sehe ich das falsch?
Es wäre nicht das Dilemma vorhanden, das wir gerade anhand des Konflikts zwischen dem Europäischen Gerichtshof und dem Bundesverfassungsgericht beschrieben haben. Das Dilemma der Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank würde gleichwohl noch bestehen.
Die allerdings vom Bundesverfassungsgericht.
Wenn das Bundesverfassungsgericht von der EZB verlangt, dass da Nachweise geführt werden müssen, öffentlich, damit das im Raum der Öffentlichkeit überprüft werden kann, dann steckt da die Gefahr eines Verstoßes gegen die Unabhängigkeit der EZB drin. Das ist ein zweites Dilemma, das damit verbunden ist und nicht einfach nur zurückgeführt werden kann auf diesen Konflikt zwischen Luxemburg und Karlsruhe.
Jetzt hat die deutsche EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ein Mittel gewählt. Sie will die Rechtsgemeinschaft schützen und hat deswegen ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland angedroht. Was heißt das konkret? Ist das dazu geeignet, dieses Dilemma aufzulösen?
Also es hat ja sofort einen mächtigen Aufschrei hier gegeben vom AfD-Europaabgeordneten Jörg Meuthen, der Ursula von der Leyen vorgeworfen hat, sie als Deutsche solle sich dafür schämen, dass sie das überhaupt nur in Erwägung zieht, ihr eigenes, ich sehe Sachs war in Anführungsstrichen, Vaterland zu verklagen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das so unverblümt sagen kann, das ist Mumpitz. Mhm. Ein Vertragsverletzungsverfahren ist ein Verfahren, in dem Rechtspositionen geklärt werden sollen. Das läuft über verschiedene Stufen ab. Und wie gesagt, wir haben ja eben diese Dilemmasituation geschildert. Und wenn die Europäische Union als Rechtsgemeinschaft nicht dauerhaft Schaden nehmen will aus diesem Konflikt, aus diesem Dilemma, das wir da beschrieben haben, dann muss man ja irgendwie eine Verständigung, eine Umgangsform damit finden. Und da kann ja ein Vertragsverletzungsverfahren durchaus hilfreich sein. Also in einem ersten Schritt, das ist übrigens überhaupt nicht ausgemacht, dass Ursula von der Leyen dieses Vertragsverletzungsverfahren startet. Ich halte es für sehr möglich, möglicherweise sogar wahrscheinlich, aber noch hat sie sich da nicht festgelegt, noch wird das Karlsruher Urteil weiterhin geprüft. In einem ersten Schritt würde die Kommission erstmal einen Brief schicken an die Bundesregierung nach Berlin, da steht drin, wir halten das für einen Rechtsverstoß, was ihr da macht, bitte erklärt euch. Dann hat die Bundesregierung 2 Monate Zeit für eine Antwort. Dann kommt die Antwort in Brüssel an, dann schaut die Kommission da wieder drauf und muss gucken, sind wir damit zufrieden? Können wir damit schon leben? Oder müssen wir nochmal genau nachfragen? Und dann würde es sozusagen eine begründete Nachricht geben an Berlin mit konkreten Nachfragen. Wie seht ihr diesen Teil des Problems? Wie seht ihr diese Lösungsmöglichkeit? Was schwebt euch vor? Wie wollt ihr in Zukunft damit umgehen? Und dann müsste die Bundesregierung ein weiteres Mal darauf antworten. Möglicherweise ist der Konflikt dann schon ausgeräumt, weil man Formen des Umgangs miteinander findet, dieses Urteil, na, sagen wir mal, wie heißt das Sprichwort? Schlafende Hunde weckt man nicht. Vielleicht legt sich eine Decke über dieses Urteil, über diese Aufregung, und im Verfahren des Vertragsverletzungsverfahrens, im Verlauf dieses Vertragsverletzungsverfahrens, kommt man zu einem Modus vivendi, dass man sagt, wir graben jetzt nicht noch tiefer, sondern wir geben uns einfach mal zufrieden mit dem, was bis jetzt auf dem Papier steht. Falls nicht, dann würde der Weg nach Luxemburg führen. Und dann müsste der Europäische Gerichtshof urteilen darüber, ob das Bundesverfassungsgericht, und da wäre dann der Ansprechpartner eben die Bundesregierung, Europarecht gebrochen hat oder nicht.
Was ja auch schon wieder pikant wäre, weil es geht ja dann doch um einen Streit zwischen dem Europäischen Gerichtshof und dem Bundesverfassungsgericht. Also würde dann ja im Prinzip eine Partei über den Streit ihrer selbst mit dem Bundesverfassungsgericht, dann mit der anderen Partei entscheiden.
So ist das, weil das ist genau der Anspruch, den der Europäische Gerichtshof erhebt. Er hat sich ja in einer Pressemitteilung über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts geäußert. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Sie haben auch noch hinzugefügt, dass sie sich nie wieder dazu äußern werden. Aber das, was da drin steht, lautet ganz einfach: Hier gibt es nur einen, der befugt ist, Europarecht auszulegen, und das sind wir. Und wenn wir etwas entscheiden, zumal auf Anforderung des Bundesverfassungsgerichts, wir erinnern uns, das war ja der vorhergehende Schritt dieses Rechtsstreits um die EZB, da war ja Karlsruhe nach Luxemburg gegangen und hat gesagt, sagt uns mal, ob das rechtskonform ist. Und Luxemburg hat gesagt, ja, das ist es. Tatlos. Kann so gemacht werden, wie die EZB das macht. Und dann hat Karlsruhe gesagt, ja, interessiert uns zwar nicht. Wir haben das zwar angefordert, euer Urteil, euer Gutachten, aber das interessiert uns nicht. Und Luxemburg hat nun gesagt in dieser Pressemitteilung, wenn es hier jemanden gibt, der Europarecht auslegt, dann sind wir das und ihr müsst euch dann an unsere Entscheidungen halten.
Du hast es gerade eben schon gesagt, jetzt geht es darum, eine Decke zu finden, in die man das Urteil einhüllen kann, beziehungsweise einen Modus vivendi zu finden. Wie könnte die denn aussehen? Könnte das möglicherweise vielleicht so aussehen, dass man sagt, man versucht, das Karlsruher Urteil auch mit dem Verweis auf die Zuständigkeit des EuGHs weitestgehend einfach zu ignorieren, alle Seiten?
Ich glaube, das allein wird nicht reichen, weil dieses Urteil natürlich immer wieder eine Rolle spielt, wenn es mal wieder um die Europäische Union und die Rechtsordnung der Europäischen Union in weiteren Verfahren in Karlsruhe geht. Was ist denkbar? Es ist alles Mögliche denkbar. Es ist möglich, dass Karlsruhe in ein paar Jahren einen weiteren Fall auf dem Tisch liegen hat, wo ein Grundsatzurteil zur Europäischen Rechtsordnung gefällt werden muss und dass der Senat, der dann urteilt, zu einem völlig anderen Urteil kommt. Dann wäre das vorhergegangen. Urteil aus der Welt geschafft. Ist das möglich? Ja, das ist möglich. Ist das wahrscheinlich? Ich weiß es nicht. Es ist auch möglich, dass die Bundesregierung irgendwie eine Zusicherung Richtung Brüssel schickt, in der drin steht, wir sind uns schon im Klaren darüber, dass Europarecht Vorrang hat, aber bitte beachtet auch, dass unser Bundesverfassungsgericht unabhängig ist in seiner Rechtsprechung. Aber wir sehen das so wie ihr. Ist das möglich? Möglicherweise. Also wie gesagt, das Bild von der Decke, in die das ganze Ding eingewickelt werden muss, damit erstmal viel Zeit vergeht, scheint mir ganz gut gelungen zu sein. Es geht allerdings auch darum, dass diese Zeit, die dann verstreicht, nicht von anderen Ländern wie Ungarn, Polen genutzt wird, um die europäische Rechtsordnung endgültig zu zerschlagen.
Ist das eigentlich das größte Problem des Urteils? Das ist ja ein ganz großer Kritikpunkt, den man immer wieder hört. Das ist eben Polen und Ungarn, die ja derzeit den Rechtsstaat abbauen und sich dabei eben die Einmischung der EU im Allgemeinen und des EuGH im Speziellen verbieten, dass die dieses Urteil nutzen. Ist das wirklich stichhaltig? Ist das wirklich eine berechtigte Sorge?
Naja, wir sehen das ja schon. Es hat ja eine Stunde gedauert, bis die ersten Reaktionen aus Polen kamen. Die haben dann die Champagnerflaschen aufgemacht nach dem Urteil. Die sind vor Freude gar nicht mehr in den Schlaf gekommen. Einen Tag später hat die stellvertretende Justizministerin gesagt, großartig, das nutzen wir. Der polnische Ministerpräsident hat gesagt, es ist eins der schönsten Urteile in der Geschichte der Europäischen Union am vergangenen Wochenende in einer deutschen Zeitung. Ja, die Gefahr besteht, allerdings die Fälle sind nicht ganz miteinander vergleichbar. Also gegen Polen laufen viele Verfahren in Luxemburg und der Europäische Gerichtshof hat auch schon viele Urteile gefällt gegen Polen und bislang ist Polen dann diesen Urteilen immer nachgekommen. Sollte das diesmal anders sein, hat der Europäische Gerichtshof nach wie vor die Möglichkeit, Geldstrafen zu verhängen. Also der EuGH ist da nicht ganz wehrlos. Gleichwohl, ja, Man muss aufpassen, dass die Rechtsordnung da nicht erodiert und diese Erosion vorangetrieben wird von Leuten, die ein Interesse daran haben. Andererseits muss man sagen, dass ausgerechnet Deutschland die Rechtsordnung der Europäischen Union so gravierend jetzt in Frage stellt, das ist eine andere Hausnummer in der Europäischen Union als Polen und Ungarn. Ich will den Regierungen dort und den Menschen in diesen Ländern nicht zu nahe treten. Aber dass ausgerechnet Deutschland, wie viele Politiker hier jetzt sagen, die Axt an die Wurzel der europäischen Rechtsordnung legen, das ist eine andere Hausnummer, das ist eine völlig andere Größenordnung. Das ist viel gefährlicher für die Europäische Union als eine Widerständigkeit in Polen oder Ungarn, die möglicherweise dann sich mit der nächsten Regierung erledigt hat.
Peter, eine Frage habe ich noch. Wir haben ja jetzt viel über die Kritik an den Deutschen, an den Karlsruher Richtern gehört. Was ist eigentlich mit der Verantwortung des EuGH? Karlsruhe hat ja den EuGH explizit kritisiert. Das Urteil der Richter sei willkürlich und methodisch nicht nachvollziehbar, haben sie gesagt. Das ist starker Tobak, klar, auf der einen Seite. Aber andererseits wäre es nicht auch gangbar, wenn die Luxemburger Richter ihr Urteil tatsächlich besser erklären würden und Karlsruhe dann in einem zweiten Schritt sozusagen Ruhe gibt?
Nein, Luxemburg hat ein glasklares Urteil gefällt. Luxemburg hat gesagt, wir sind Richter und wir überprüfen nur, ob die Anleihekaufprogramme der EZB im Rechtsrahmen stattfinden. Und dafür machen wir eine sogenannte Willkürprüfung. Das heißt, wir gucken nur, ob es offensichtliche, gravierende, krasse Rechtsverstöße gibt. Die gibt es nicht, hat Luxemburg gesagt. Und deswegen sind die Anleiheankäufe völlig im Rechtsrahmen. Was die Luxemburger Richter dann damit auch gesagt haben, das ist, wir maßen uns nicht an, überprüfen zu wollen, ob bestimmte geldpolitische Maßnahmen, also der Ankauf von Staatsanleihen, im Feld der Wirtschaftspolitik Folgen hat, die möglicherweise nicht gewollt sind oder nicht gewünscht sind oder von bestimmten Leuten nicht gewünscht sind. Das ist ganz schlüpfligeres Terrain, darauf wollen wir uns nicht begeben. Wir sind Juristen, wir sind keine Ökonomen. Und dann hat sich sozusagen der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts die Schlittschuhe angezogen und hat sich genau auf dieses glatte, schlüpfrige Eis begeben. Und das Echo darauf ist ja verheerend, weil die Argumente, die Spiegelstrichliste, die Karlsruhe geliefert hat für die Folgenabschätzung der Anleihekaufprogramme, die klingen ja wie die Wunschliste der Lobbyisten der deutschen Finanzindustrie. Das muss man ja einfach mal sagen. Da geht es nur um Sparer, die angeblich Verluste erleiden, was übrigens viele Ökonomen anders sehen als die Karlsruher Hobbyökonomen. Da geht es nur um Besitzer von Lebensversicherungen, die vielleicht auf ein paar Renditeprozente verzichten müssen, was übrigens viele Ökonomen anders sehen als die Hobbyökonomen in Karlsruhe. Und da geht es zum Beispiel nie darum, ob möglicherweise kleine und mittlere Unternehmen in Spanien und Italien durch die Anleihekaufprogramme bessere Überlebens- und bessere Wachstumschancen gehabt haben. Das sind aber Aspekte, die eine europäische Zentralbank anders möglicherweise als ein deutsches Verfassungsgericht mit in den Blick nehmen muss, weil der Euro die Währung des gesamten Euroraums ist und nicht nur der Nachfolger der D-Mark in Deutschland.
Klare Worte, Peter. Vielen Dank.
Bitteschön.
So, und jetzt sage ich gleich nochmal vielen Dank. Und zwar Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie noch was schreiben wollen, dann bitte hierhin dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May. Bis bald und tschüss.